HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Mehr Freiräume in einer aufgeregten und polemischen Debatte. Kultur- und Wissenschaftsvertreter fordern einen differenzierten Blick auf die sogenannte BDS-Bewegung. Tales of the Chutzpah Rebbe. Der Berliner Rabbiner Walter Rothschild belebt den jüdischen Witz mit erfundenen Geschichten über das chassidische Judentum. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Frage, ob im Judentum eigentlich das Alles-oder-Nichts-Prinzip gilt. Zu unserem ersten Beitrag. Es war ein Paukenschlag. Im Mai 2019 verurteilte der Bundestag die internationale Anti-Israel-Bewegung BDS, die Initiative, die für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen eintritt, sei antisemitisch. Deshalb solle man ihr keine öffentlichen Gelder und auch keine Räume mehr zur Verfügung stellen, so der Bundestag. Doch viele Kultur- und Wissenschaftsvertreter sehen darin eine Form der Zensur und traten kürzlich mit der Initiative GG 5.3 für Weltoffenheit gegen diese Bundestagsresolution auf. Sie beziehen sich dabei auf Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, der die Freiheit von Kunst und Wissenschaft garantiert. Das Besondere, zu den Aktivisten zählen zahlreiche Vertreter öffentlicher Einrichtungen, wie vom Goethe-Institut, dem Deutschen Theater oder den Berliner Festspielen. Selbst das Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung ist dabei.
Im Zentrum für Antisemitismusforschung, kurz ZFA, ging die Angst um. Das Institut der TU Berlin plante für den Sommer 2019 eine Expertentagung zu Judenfeindschaft, Kolonialismus und Rassismus. Doch dann verabschiedete der Bundestag eine Anti-BDS-Resolution. Die Wissenschaftler um Professor Uffa Jensen bekamen deshalb Zweifel.
Gerade bei einigen der Experten zum Rassismus wäre das möglicherweise problematisch gewesen, weil die vielleicht in der Vergangenheit irgendwann mal etwas halbwegs Positives zum BDS gesagt haben oder weil sie das Recht von BDS-Sympathisanten verteidigt haben, zu sprechen. Es war aber völlig klar, dass das Sprengstoff wäre in der öffentlichen Diskussion und deswegen haben wir diese Tagung einstweilen nicht veranstaltet.
Die Forscher waren zusätzlich alarmiert, als kurz nach dem Bundestagsbeschluss im Juni 2019 der Leiter des Jüdischen Museums Berlin, Peter Schäfer, zurücktrat. Sein Haus war monatelang von Israel-Freunden, Medien und selbst vom Zentralrat der Juden kritisiert worden, unter anderem wegen einer angeblichen BDS-Nähe des Museums. Ein weiterer Grund für das ZFA, auf seine geplante Tagung zu verzichten.
Wenn ein Shitstorm losbricht, dann sind sie manchmal mehrere Wochen mit so etwas beschäftigt und in dem Fall haben wir uns dagegen entschieden.
Der Hintergrund? In der antikolonialen Bewegung sind BDS-Positionen stark verankert. Und eine Referentenliste mit BDS-Sympathisanten hätte wohl der Reputation des staatlich finanzierten Zentrums für Antisemitismusforschung schaden können. Uffa Jensen, der Vizechef des Instituts, klagt, da der Bundestag eine Resolution und kein Gesetz verabschiedet habe, gebe es eine große Verunsicherung, was beim Thema BDS noch erlaubt sei und was nicht. Deshalb trage das ZFA nun auch die Initiative GG 5.3 für Weltoffenheit mit, die durch den Bundestagsbeschluss die Wissenschafts- und Kulturfreiheit beeinträchtigt sieht. Jensen verweist darauf, dass auch einige israelische und amerikanische Juden die BDS-Boykottbewegung unterstützen, oft aus Opposition zur israelischen Regierungspolitik.
Ich rede hier nicht über BDS-Unterstützer, die offene Antisemiten sind. Ich rede davon, dass jüdische Kollegen, die eine bestimmte Perspektive auf den BDS haben und Sympathisanten sind oder Leute sind, die zumindest darüber reden wollen, dass ich bei denen überlegen muss, ob ich sie einlade oder nicht. Und das finde ich einfach auch grundsätzlich falsch.
Der Knackpunkt: Die BDS-Bewegung fordert von Israel die Beendigung der, Zitat, Besetzung und Kolonisation allen arabischen Landes sowie die Rückkehr von Millionen palästinensischer Flüchtlinge samt ihren Nachkommen. Experten sehen darin eine faktische Auflösung des gesamten jüdischen Staates und verurteilen BDS deshalb als im Kern judenfeindliche Bewegung. Die Leitung des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung beurteilt die Boykottbewegung hingegen nur als teilweise judenfeindlich, weil das BDS-Programm Interpretationsspielräume zulasse. Diese Sichtweise führt innerhalb des Instituts zu Protest, zumindest in der Studentenschaft. So kritisiert die Fachschaftsinitiative Antisemitismusforschung die Teilnahme ihres Instituts an der Aktion GG5.3 für Weltoffenheit. Außerdem gäbe es am ZFA zu wenig Nahostforschung. Ähnlich äußert sich Ruben Gertschikow von der Jüdischen Studierendenunion Deutschland.
Was ich erwarten würde, wäre eben, dass ein Zentrum für Antisemitismusforschung sich auch wissenschaftlich mit dem Thema BDS und israelbezogenem Antisemitismus auseinandersetzt und sich eben nicht an politischen Kampagnen, die zu einer Legitimierung von Antisemitismus führen können, beteiligt.
Antisemitismusforscher Uffe Jensen spricht von einer aufgeregten und polemischen Debatte. Ihm gehe es lediglich um die wissenschaftliche Freiheit.
Jedes BDS-Mitglied wird sehr schnell begreifen, dass wir keine Freunde ihrer Bewegung sind.
Vertreter aus Kultur und Wissenschaft fordern einen differenzierten Blick auf die sogenannte BDS-Bewegung. Auch die Wissenschaftler des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung unterstützen den Aufruf. Jens Rosbach berichtete, warum die Wissenschaftler der TU Berlin, die eigentlich Judenfeindschaft bekämpfen, mehr Spielraum in der BDS-Debatte fordern. Die Corona-Pandemie hat uns weiterhin fest im Griff. In dieser Situation hilft Lachen. Davon ist der Berliner Rabbiner Walter Rothschild überzeugt. In einem neuen Buch schreibt er an gegen die Trübsal. Und zwar mit dem berühmten jüdischen Witz. Sein neuester Trost heißt Tales of the Chutzpah Rebbe. Fiktive Geschichten über chassidische, also ehemals osteuropäische Rebben, die es so nie gab, aber unbedingt erfunden werden mussten. 51 Kurzgeschichten mit jiddischem Glossar zum besseren Verständnis. Eine lohnenswerte Lektüre, findet Thomas Klatt.
Die Situation ist folgendes. Chassidut ist diese, Chassidismus auf Deutsch, ist diese Bewegung aus dem spätachtzehnten, frühen 19. Jahrhundert, osteuropäisch. Es gab mehrere chassidische Schule, mehrere chassidische Gründer, also die Rebbes, die eine Dynastie gegründet haben. Und es gibt einige sehr schöne Geschichten. Zur gleichen Zeit ist es eine merkwürdige, mystische, fundamentalistische, abergläubische Bewegung.
Sagt der aus England stammende Berliner Rabbiner Walter Rothschild. Er stört sich an jedweder Verklärung seiner Religion.
Natürlich jetzt aus der westeuropäischen Perspektive gibt es eine riesige Nostalgie für die sogenannte gute alte Zeiten. Alle Leute waren arm, aber sie waren so nett und sie waren so weise und alle Rabbiner waren so gut und so weiter. Und ich als liberaler Rabbiner damals in England habe gedacht, das kann nicht so sein. Und ich dachte, hier muss ich meine eigene chassidische Dynastie erforschen.
Martin Buber sammelte einst die Erzählungen der Chassidim. Walter Rothschild erfindet sie einfach.
The Rebbe of Chutzpah was nothing if not brave.
Der Rebbe von Chutzpah ist alarmiert. Es gibt das Gerücht, in der Stadt sei eine Reformsynagoge eröffnet worden, also Konkurrenz.
Also er geht getarnt, Kopf runter, nicht in die Reformsynagoge, sondern in die Kathedral, St. Stanislaus-Kathedral nebenan.
Denn den Stremelhut zur Tarnung tief im Gesicht nach unten schauend, verwechselt der Rebbe die Hauseingänge.
Bisschen später kam er zurück, nahm eine gute Wodka und sagte zu seiner Chassidin, naja, und der Kerl, der den Kiddush, den Wein geschenkt hat, ach, er brauchte stundenlang. Man hatte sogar in einer Schlange zu stehen, um etwas zu bekommen. Also ich sehe in so einer Art von Judentum kein großes Risiko für uns. Obwohl ich muss sagen, die Buntglasfenster, die waren schön.
Witziges und Hintergründiges auf Englisch mit viel Jiddisch, hier von Rothschild fürs Radio ins Deutsche übersetzt. 51 Geschichten auf rund 120 Seiten mit launigen Illustrationen der Bewohner von Chutzpah.
Chutzpah ist natürlich ein fiktiver Ort und Chutzpah ist hoffentlich ein bekanntes Begriff, auch für viele nichtjüdische Deutschen. Eine Mischung von Arroganz und Dummheit, Naivität. Normalerweise wird es sehr positiv angesehen. Wenn man Chutzpah hat, ist es sehr positiv. Wenn man Opfer von Chutzpah ist, kann man es anders sehen.
Es bestehe immer die Gefahr von Arroganz, Dummheit und Naivität, weiß Rabbiner Rothschild. Und die kann allen Gläubigen anhaften.
The Disputation.
The wicked Galach of Chutzp, the local priest.
Der katholische Priester fordert den Rebben zum religiösen Streitgespräch heraus. Früher endete das meist tödlich für Juden. Bei Rothschild wird das aber ganz unblutig zur Aufforderung zum Nachdenken.
Der Vater Stanislav sprach kein Jiddisch und Reb Berel, trotz seiner 5 Jahre in Warschau, keine Polnisch sprach. Nach mehreren Stunden endete diese Debatte und beide Seiten sagten, wir haben gewonnen. Wie Vater Stanislav sagte, naja, die Juden konnten unsere Fragen überhaupt nicht antworten. Während Reb Berel sagte, naja, die Goyim, die konnten sogar unsere Fragen nicht verstehen. Und interreligiöse Debatte bleiben noch immer auf diesem Niveau.
Und es gibt Tröstliches in Walter Rothschilds Kurzgeschichten. Da hilft ein Blick in den Himmel. Silver Linings, Silberstreifen.
To say that Mendel Silver was a tailor is like saying that Paganini was a fiddler.
So wie Paganini ein Meistergeiger, so war Mendel Silver ein Meisterschneider. Sogar der Zar bestellte bei ihm. Aber irgendwann starb Mendel Silber und wurde in den Himmel beordert.
Aber hier auch wurde wirklich gebraucht. Jahrhunderte, Jahrtausende, wie weiß, eine Ewigkeit lang kamen zu ihm immer die kleinen Engeln, die brauchten auch ein bisschen Reparatur hier und dort. Eine Schneider oben im Himmel ist wirklich nötig. Und jetzt, wenn Sie vielleicht auf einem Dusenflugzeug aus dem Fenster schauen, dass auch Mendel Silver hier seine Arbeit geleistet hat. Every cloud has a silver lining. Wie die Deutschen sagen, eine Silberstreifen am Horizont. Das Judentum ist eine optimistische Religion, ein GmbH, eine Glauben mit beschränkter Hoffnung.
Jiddischer Humor gegen die Trübsal. Der Berliner liberale Rabbiner Walter Rothschild hat neue Geschichten über das chassidische Judentum geschrieben und veröffentlicht. Das Buch heißt Tales of the Chutzpah Rebbe und ist englischsprachig im Selbstverlag erschienen.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Die sind heute von und mit Carina Dobra.
Baden-Württemberg bekommt Polizeirabbiner. Als erstes Bundesland benennt Baden-Württemberg Polizeirabbiner. Sie werden angehenden Polizeibeamten notwendiges Wissen über das heutige jüdische Leben in Deutschland vermitteln und allen Beschäftigten der Polizei und deren Angehörigen als Vertrauens- und Ansprechpersonen zur Verfügung stehen, wie das Innenministerium in Stuttgart mitteilte. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen Land und jüdischen Religionsgemeinschaften gelte zunächst für 2 Jahre. Der Einsatz der Polizeirabbiner solle dazu beitragen, Extremismus, Diskriminierung und Antisemitismus in der Gesellschaft den Nährboden zu entziehen, sagte Innenminister Thomas Strobel. Unsere Polizei steht für Offenheit und Toleranz. Rami Suliman, Vorsitzender der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden, sagte, er hoffe, dass der Südwesten Vorbild und Vorreiter sein werde für entsprechende Vereinbarungen in allen Bundesländern. Die Vereinbarung einer formellen Zusammenarbeit zwischen den Religionsgemeinschaften und dem Land geht auf eine Empfehlung des Beauftragten der Landesregierung gegen Antisemitismus, Michael Blume, zurück. Gedenkfeier zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz nur online. Die Gedenkfeier zum 76. Jahrestag der Befreiung des früheren deutschen Konzentrationslagers Auschwitz wird wegen der Corona-Pandemie statt auf dem ehemaligen Lagergelände diesmal online stattfinden. Das gab die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau bekannt. Die Feierlichkeiten könnten über die Webseite der Gedenkstätte, über soziale Medien sowie auf YouTube verfolgt werden. Im Vordergrund der Gedenkfeier werde diesmal das Schicksal der Kinder in dem Konzentrations- und Vernichtungslager stehen. Nach Schätzungen der Gedenkstätte wurden mindestens 232.000 Kinder und Jugendliche nach Auschwitz deportiert, die meisten von ihnen jüdischen Glaubens. Mehr als 700 Kinder wurden im Januar 1945 in dem Lager befreit. Große Resonanz auf Fotowettbewerb zu jüdischem Alltag. Der im Oktober vergangenen Jahres gestartete Fotowettbewerb zum jüdischen Alltag in Deutschland hat nach Angaben der Initiatoren große Resonanz erhalten. Mehr als 650 Einsendungen, darunter künstlerische Fotografien wie Schnappschüsse, sind bei der Jury eingegangen, wie die Initiative Kulturelle Integration in Berlin mitteilte. Am 20. Januar werden aus allen Einsendungen die 10 Gewinner bestimmt. Der Fotowettbewerb mit dem Titel Zusammenhalt in Vielfalt, jüdischer Alltag in Deutschland wurde von Kulturstaatsministerin Monika Grütters, dem Antisemitismusbeauftragten des Bundes Felix Klein, dem Zentralrat der Juden und der Initiative Kulturelle Integration ausgelobt. Anlass war der Jahrestag des versuchten Anschlags auf eine Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019. Insgesamt stehen Preisgelder in Höhe von 12.500 Euro zur Verfügung. Geplant ist auch eine Wanderausstellung. Schummstädte feiern 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die sogenannten Schummstädte Speyer, Worms und Mainz feiern das Festjahr 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland mit einer Veranstaltungsreihe. Geplant seien Ausstellungen, Führungen, Vorträge und Musik, sagte Susanne Urban, die Geschäftsführerin des Vereins der Schummstädte, dem evangelischen Pressedienst in Worms. Laut und bunt und am besten nicht nur akademisch sollte die Präsenz von Juden in Deutschland gefeiert werden, sagte Urban. Das Festjahr solle auch das heutige vielfältige jüdische Leben vorstellen. Es gibt jüdische Rapper und jüdische Künstler, Schriftsteller und Köche. Es gibt Rabbinerinnen und eine schwule und lesbische und queere Jewish Community, sagte die Historikerin. Die Mehrheitsgesellschaft müsse eine jüdische Zukunft garantieren und sich gegen den Antisemitismus stellen. Schummkulturtage soll es 2021 in den 3 Schummstädten am Rhein geben, in denen das zentraleuropäische Judentum eine kulturelle Blütezeit erlebte. In Speyer sollen sie vom 10. Oktober bis 9. November stattfinden, sowie in Worms und Mainz von September bis November. Ganzjährig sind Führungen durch das jüdische Speyer und jüdische Worms geplant. Eine Ausstellung Schumm am Rhein vom Mittelalter in die Moderne ist im Jüdischen Museum Worms zu sehen.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema heute ist das Alles-oder-Nichts-Prinzip im Judentum.
Kennen Sie das Alles-oder-Nichts-Prinzip? Wahrscheinlich schon, etwa aus den Naturwissenschaften oder aus Spielshows, in denen es für den Kandidaten letztlich um Gewinn oder Pleite geht, um alles oder nichts. Gelegentlich jedoch taucht dieses Prinzip auch dort auf, wo es eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat, wie etwa im Judentum. Einer, der meinte, Grundzüge dieses Prinzips in der Tora zu erkennen, war der mittelalterliche Rabbiner Chaim ibn Atta. Er verwies auf einen Vers im 5. Buch Moses, wo es heißt, »Ihr sollt das ganze Gebot tun, auf das ich euch heute verpflichte, damit ihr lebt.« Hier sei seltsamerweise nicht von Geboten in der Mehrzahl die Rede, sondern von dem ganzen Gebot. Das bedeute, so Ibn Atta, dass jedes einzelne Gesetz mit all den anderen Gesetzen der Tora unauflöslich verbunden sei. Sprich, das jüdische Gesetz ist kein Supermarkt, wo man sich das heraussuchen kann, das einem gerade passt und wo man nur so viel mitnimmt, wie man möchte, sondern es ist ein Komplex von Vorschriften, die voneinander abhängig und miteinander verschränkt sind. Diese Idee ruht auf rabbinischen Kommentaren, welche die Gesamtheit der Tora-Gebote mit dem menschlichen Körper vergleichen. Was dieser Vergleich soll? Ganz einfach. Ein kluger und vernünftiger Mensch, der daran interessiert ist, dass er gesund bleibt, wird auf seinen ganzen Körper achten. Sprich, er würde nicht auf die Idee kommen, sich zwar regelmäßig die Hände zu waschen, um sich vor Infektionen zu schützen und gleichzeitig schrecklich ungesund essen, was wiederum seiner Gesundheit schadet. Im Idealfall würde man sich um jede Faser seines Körpers gleichermaßen kümmern, um rundum gesund zu bleiben. Ebenso verhalte es sich mit den Gesetzen der Tora. Diese müssten als Gesamtheit behandelt und beachtet werden. Andernfalls riskiere man, Schaden zu nehmen. Aus solchen Vorstellungen entwickelte sich mitunter eine eigene, abgedrehte Logik. Und diese besagt Folgendes. Wenn schon jüdisches Gesetz, dann bitte in seiner Gesamtheit, in Quantität und Qualität und ohne Kompromisse. denn nur so erlange man wahlweise Gottes Gunst, Erlösung oder einen Premiumplatz in der kommenden Welt. Wer das nicht wolle oder nur ausgewählte Vorschriften erfülle oder die Gesetze nicht richtig halte, der sei nicht Teil des heiligen Top-Teams, sondern wahlweise ein schlechter oder ein vom Weg abgekommener Jude. So oder so ähnlich. Wobei es ziemlich viele Variationen dieser selbstgerechten Erzählung gibt. Tatsächlich schießen solche Vorstellungen allerdings weit übers Ziel hinaus und beruhen mitunter auch auf völlig falschen Prämissen. Rabbiner Shlomo Riskin etwa greift den Vergleich von dem einheitlichen Gesetzeskomplex und dem menschlichen Körper auf, kommt aber zu völlig anderen Schlüssen. Denn natürlich wäre es sinnvoll, sich um den ganzen Körper zu kümmern. Aber wir Menschen sind nur selten so diszipliniert und widerspruchsfrei. Und wenn dann tatsächlich ein oder mehrere Organe Schaden genommen hätten, wäre es doch töricht, sich nicht mehr um den Rest des Körpers zu kümmern. Will heißen, nur weil man sich durch Unachtsamkeit ein Virus eingefangen hat, heißt das doch nicht, dass die übrige Gesundheitsfürsorge oder eine gesunde Ernährung dadurch sinnlos würden. Ganz im Gegenteil, sie sind von diesem Moment an umso wichtiger. Der amerikanische Autor Dennis Prager bringt ein zeitgemäßes Beispiel, welches zeigt, wie absurd das Alles-oder-Nichts-Prinzip im nicht-religiösen Alltag werden kann. So könne keiner, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Straßenverkehr leicht überschreite, ernsthaft glauben, dass es nun völlig egal sei, wie schnell man fahre, da man ja ohnehin schon gegen die Verkehrsordnung verstoßen habe. Mit anderen Worten, wenn man die zulässige Höchstgeschwindigkeit schon überschritten hat, spielt es nun auch keine Rolle mehr, ob man 10 oder 100 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt, oder? Unsinn! Natürlich spielt es eine Rolle. Und natürlich kommt es auf den Grad der Überschreitung an. Und natürlich bedeutet eine leichte Überschreitung keinen bedingungslosen Freifahrtschein. Niemand mit gesundem Menschenverstand würde solch ein Prinzip im Alltag anwenden wollen. Weshalb aber soll es dann im Judentum gelten? Haben die Befürworter solch eine verquere Sicht auf die Dinge? Oder fehlt ihnen tatsächlich der gesunde Menschenverstand? Einigen ganz bestimmt. Aber es gibt durchaus auch noch andere Erklärungen für dieses Phänomen. Denn es gibt Juden unterschiedlicher Provenienz, die ganz unterschiedliche Interessen und Motive haben, dem Alles-oder-Nichts-Prinzip zu huldigen. Manch besonders fromme Juden etwa betonen das Prinzip, um sich selbst von all jenen abzuheben, die nicht ganz so fromm und gesetzestreu sind. Von ihrer Warte aus fällt es nämlich leicht, nur sich selbst und die ihren als wahrhaft Torah-treue Juden zu betrachten, während die anderen an den vermeintlichen Anforderungen des Ewigen scheitern. Sprich, nur sie selbst und ihre Mitstreiter bilden die kleine und exklusive Gruppe wahrhaft gottesfürchtiger Menschen, die den anderen im Rennen um das göttliche Heil uneinholbar davongeeilt sind. Auf der anderen Seite finden sich Juden, denen die Vorstellung eines solchen Judentums eine willkommene Ausrede bietet, sich gar nicht erst ernsthaft damit beschäftigen zu müssen. Denn wenn kleine Schritte nicht zum Ziel führen, dann brauche man doch gar nicht erst anfangen. Und wenn die Latte so hochgelegt wird, dass nur ein vollständiges und bedingungsloses Eintauchen in die Welt jüdischer Gesetze zum Ziel führt, dann winken viele ohne Zögern ab. Wobei, nur weil das Alles-oder-Nichts-Prinzip manchen Artgenossen gut in den Kram passt, heißt das ja noch lange nicht, dass es im Judentum auch wirklich gilt. Hier ist vielmehr der Wunsch oder die eigene Agenda Vater des Gedanken. Dabei richtet diese Idee unermesslichen Schaden an. Denn das Judentum erscheint dadurch wie ein kaum zu erklimmender Berg, auf dessen Spitze sich ein paar einsame Gipfelstürmer sonnen, während die große Mehrzahl der Amateurbergsteiger den Aufstieg erst gar nicht beginnen. Manche aus Angst an der Aufgabe zu scheitern, manche, weil sie nicht so werden wollen wie die selbstgerechten Gipfelstürmer und manche, weil sie dadurch eine gute Ausrede haben, sich der Mühe des Aufstiegs entziehen zu können. Dabei hat schon der wohl größte Religionsphilosoph Maimonides unmissverständlich klargemacht, dass bereits die richtige Erfüllung eines einzigen Gebotes ausreiche, um sich die kommende Welt zu verdienen. Wobei die richtige Erfüllung gar nicht so einfach zu bewerkstelligen ist, aber der Gedanke zählt. Und im Buch Kohelet heißt es, dass kein Mensch so rechtschaffen sei, dass er nur Gutes tue und nie sündige. Sprich, die Welt ist voll von Menschen, die auf ihrem Weg Fehler machen, die straucheln oder scheitern, die inkonsequent, inkonsistent oder widersprüchlich sind. Doch das entbindet sie nicht von ihrer Aufgabe, keineswegs. Freilich, das Judentum ist ein komplexes System, das dem Menschen einiges abverlangt. Es ist ein Lebensweg, der nicht ohne Mühe beschritten werden kann. Es verlangt Einsatz, Bekenntnis und Verpflichtung, fordert Lernen, Wissen und aktives Tun. Aber das Ergebnis ist es in jedem Fall wert. Dabei führt der jüdische Weg über Gesetze, Vorschriften, Traditionen. Und es ist kein Zufall, dass das jüdische Religionsgesetz Halacha heißt, also übersetzt gehen. Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Denn es geht hier nicht um ein klar definiertes Ziel, um eine Latte, die so hoch hängt, dass sie unerreichbar wäre, um alles oder nichts. Es geht um das Gehen, die Vorwärtsbewegung, das Voranschreiten. Es geht um die Richtung, in die man sich entwickelt und um den Prozess, in dem man sich befindet. Es geht um das Beschreiten des Weges als solchem. Denn der Weg ist das Ziel. Das ist zwar eine konfuzianische Weisheit, aber richtig ist sie trotzdem. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.
In der Sendung Jüdische Welt in HR2 Kultur hörten Sie eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Heute über die Frage, ob eigentlich tatsächlich im Judentum das Alles-oder-Nichts-Prinzip gilt. Die Ansprache finden Sie auch als Podcast bei uns im Netz bei hr2kultur.de. Und da gibt es auch die ganze Sendung Jüdische Welt als Podcast. Hier in HR2 Kultur geht es gleich weiter mit einer neuen Folge unserer Lesung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.